Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von OT Security Made Simple. Ich bin Klaus Mochalski, Gründer von Rebo. Mein Gast heute ist Klaus Kilbinger von der OPEXA. Stell dich doch am besten gleich mal selbst vor für unsere Hörer.
Ja, hallo Klaus. Danke für die Einladung. Ja, Klaus Kilbinger von der Firma OPEXA Advisory aus München. Wir sind im Schwerpunkt im Thema Informationssicherheitsmanagement aktiv und beraten unsere Kunden dabei, diese Systeme so im Unternehmen einzuführen, zu stiften.
Wir hatten uns ja im Vorfeld abgestimmt, dass wir heute über die ISO 27001 sprechen wollen. Das ist ein Thema, mit dem sich jede mittlere bis größere Organisation mindestens schon einmal beschäftigt hat, viele vielleicht Zertifizierung gemacht haben. Nun reden wir hier über OT Security. Und da war meine erste Reaktion, ISO 27001 hat doch mit OT Security überhaupt nichts zu tun. Da wird zumindest relativ selten drüber geredet. OT Security ist ein relativ neues Thema. ISO 27001 ist ja eine uralte Spezifikation. Erzähl uns doch mal, warum hat das trotzdem was mit OT Security zu tun? Und dann für unsere Hörer, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir am Ende des Podcasts dazu kommen, welche Aspekte hier insbesondere wichtig sind. Aber zuerst einmal zu der generellen Aussage, die 27001 hat nichts mit OT Security zu tun.
Ja, ich hole das ein bisschen aus. Also, was ist denn die Grundlage der Idee? Eine Norm ist ja immer eine Vereinbarung zwischen Fachleuten, um ein konkretes Thema zu adressieren, was für ein gewisses Segment einer Branche, einer Technologie oder Themen eine mögliche Lösung wäre, um Probleme anzugehen. Auf der Basis wurde die Grundlage der 27001 schon 1999 in England getroffen. Später ist dieses englische Normenwesen dann ins internationale Normenwesen überführt worden. Die letzte englische Version war dann 2013. Du siehst, das ist schon ziemlich alt vom Grundsatz gewesen. Die neueste Version ist aus dem Jahr 2022. Die hat natürlich auch vieles Aktuelles mitgenommen. Die Grundidee der Norm der 27001 ist, ein Informationssicherheitsmanagementsystem zu haben, also System nicht technisch zu sehen, sondern als Regelwerk zusammenhängender Regeln wie Richtlinien, Prozessen, Mindestanforderungen, Hilfsmitteln, um sicherzustellen, dass wir Sicherheit mit den drei Grundzielen Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit im Unternehmen einführen können. Die 27001 sagt also jetzt erstmal gar nichts. Ist es jetzt Bürosystem? Ist es OT? Ist es Produktion? Ist es Logistik? Die Norm ist erstmal offen. Du kannst sie einsetzen, wo du willst. Sie ist auch nicht branchenspezifisch. Nun hast du aber natürlich das Grundthema, dass eine nicht branchenspezifische Norm natürlich jetzt in einem konkreten Umfeld, das heißt, sie ist so angelegt, dass sie offene Anforderungen stellt. Das ganze Dokument ist relativ kurz. Die ISO 27001 hat momentan, ich habe sie mal kurz im Hintergrund offen, sie hat insgesamt nur 27 Seiten. 27 Seiten, die neue KI-Norm, die 42001 zum Vergleich hat über 50 Seiten. Also die klassische 9001 hat weniger als 20 Seiten. Du siehst, es sind verschiedene Auslegungsthemen und verschiedene Inhalte. Und ich will einfach noch mal zwei Beispiele bringen, um das ein bisschen transparent zu machen.
Bevor wir zu den Beispielen kommen, ganz kurz, das heißt, die 27001 ist eine durchaus überschaubare Norm. Wenn man die nicht kennt, hat man ja mal Angst davon, erschlagen zu werden, wenn man hört, wie aufwendig die Prozesse der Umsetzung sind. Das heißt, es ist durchaus eine Empfehlung, sich einfach mal das Dokument anzuschauen und durchzulesen. Das ist also durchaus machbar. Die Begriffe, die du jetzt genannt hattest, was dort so zum Tragen kommt, insbesondere das Informationssicherheitsmanagementsystem, klingt ja jetzt für jemanden, der sich mit OT-Security beschäftigt und die Regulierung, die wir zum Beispiel für die kritische Infrastruktur haben, die setzt ja auch genauso ein Informationssicherheitsmanagement voraus. Und ich glaube, genau da kommt die Überlappung her. Und jetzt wäre es, glaube ich, spannend, für unsere Zuhörer mal einfach zu zeigen, welchen Mehrwert ich für die OT Security bekomme, wenn ich die ISO 27001 in meinem Unternehmen umsetze. Und das ist, glaube ich, das, was dann auch einen echten Mehrwert liefert.
Wir sehen die Mehrwerte in drei Themenbereiche. Einmal, der erste Themenbereich ist, wenn ich die 27001 im Unternehmen umsetze, setze ich sie ja idealtypisch im gesamten Unternehmen um. Das heißt also, sowohl Fachleute jetzt aus der Produktionstechnik, Fachleute aus der Netzwerktechnik, aus der industriellen Kommunikation, als auch Fachleute, die im Unternehmensnetzwerk aktiv sind, haben den Vorteil, sie unterhalten sich gemeinschaftlich über die Frage, wie mache ich unser Unternehmen sicher? Wie stelle ich sicher, dass morgen der Laden läuft, mal salopp formuliert. Ich habe einen Kunden, der zum Beispiel das T-Sax ist ein Derivat aus der 27001 im Automotive-Umfeld, der das System eingeführt hat, weil er gesagt hat, gut, wenn bei uns das System steht, ich habe jeden Tag 300 Lastwagen auf dem Hof, entweder, wenn es nicht weitergeht, stehen entweder die rein und kommen nicht mehr raus, weil wir nicht liefern können, oder die anderen kommen nicht mehr rein, weil ich sie nicht mehr entladen. Logistik, Produktion, Büro, Verwaltung arbeiten eng zusammen. Das ist der erste Vorteil. Der zweite Vorteil, wir haben eine allgemeine Anforderungsformulierung. Auf die Anforderungen komme ich gleich. Und der dritte Vorteil ist, ich kann sowas zertifizieren. Das heißt, ich kann die Anwendung einer ISO 27001 durch einen Dritten, durch einen professionellen Prüfer, der sich separat als Prüfer zertifizieren muss bei entsprechenden Prüforganisationen, zertifizieren und kann das dann auch als Aushängeschild nach außen hängen, dass unser Unternehmen dieses Thema anwendet und damit auch ein hohes Maß an Sicherheit generiert. Also das zu den drei Themenfeldern, wo ich die Profitabilität sehe. Kommen wir mal zum Beispiel zu einer Anforderung.
Kurze Frage. Der letzte Vorteil, den du benennst, ist, man kann sich zertifizieren lassen. Das heißt, man kann sich den Stempel abholen, dass man hier seine Hausaufgaben getan hat. Wenn es jetzt um OT-Security geht und ich bin eine Organisation, die zum Beispiel in der automatisierten Fertigung arbeitet und dort natürlich OT-Anlagen betreibt, wie viel OT-Security bekomme ich denn durch die korrekte Umsetzung und Zertifizierung der 27001? Habe ich da 50% meines Weges zurückgelegt oder vielleicht schon 100%? Wie ist dort deine Einschätzung?
Hat erstmal nur eine allgemeine Anforderung. Das hat die, also Beispiel in der Norm, hat zwei Teile im Wesentlichen. Es gibt oben einen normativen Teil, wo es um Prozesse geht, um Verantwortlichkeiten, Kontext des Unternehmens. Wie werden diese unterstützt? Was muss ich operativ tun? Relativ pragmatisch in vielen Unternehmen thematisierbar, aber es ist natürlich jetzt noch nicht fokussiert auf einen Punkt. Im Anhang der Norm, da gibt es 93 Anforderungen. Diese 93 Anforderungen sind wiederum in vier Segmente unterteilt. Eins davon sind eben technologische Maßnahmen und zum Beispiel in der Anforderung 8.7 ist das Thema Schutz gegen Schadsoftware drin. Und das ist ja neutral, habe ich in der OT oder also aus anderen Systemen genauso. Und die Norm sagt nur, eine Maßnahme muss getroffen werden und zwar, ich zitiere, Schutz gegen Schadsoftware muss umgesetzt und durch angemessene Sensibilisierung der Benutzer. Jetzt muss man so Normen immer Wort für Wort lesen. Das heißt, Schutz gegen Schadsoftware muss umgesetzt. Das heißt, ich muss einen Schutz gegen Schadsoftware entweder physisch, logisch, was auch immer machen. Entweder ich habe eine Software drin oder ich habe mechanische Teile. Ich habe vielleicht auch einen Stecker, den ich ziehe, dass Schadsoftware gar nicht mehr reinkommt. Die Norm sagt nur, ich muss etwas dazu tun. Ob die Kritikalität deines Systems dann einen erhöhten Aufwand betrifft, weil du sagst, hey, das sind die Kronjuwelen, wenn das nicht funktioniert, steht bei uns die ganze Produktion. Wir können hier nicht 100 Leute am Band stehen lassen. Das muss man dann mit den Fachleuten der OT besprechen, dass wir sagen, hey, kann ich mit der Netzwerksegmentierung hier Sicherheit schaffen? Kann ich vielleicht ein System einsetzen, wo ich die Patches aktualisiere? Wir sehen immer wieder in Schwachstellenanalysen, dass Unternehmen ihre Patches nicht ordnungsgemäß, die schieben das irgendwo auf die lange Bank, mache ich irgendwann wird es vergessen. Das heißt, hier gibt es auch Prozesse, die man braucht, um die Aktualisierung ständig auf dem Laufenden zu halten. Das heißt, wenn ich in der Norm jetzt lese, Schutz gegen Schadsoftware muss umgesetzt werden, ist es relativ einfach. Dann sage ich, ich schaue im Unternehmen, wie mache ich das zum Beispiel in der Büro-IT, wie mache ich bei den Servern, bei den Routern, bei irgendwelchen anderen Produkten, bei der Firewall und schaue mir dann in der OT auch dann an, okay, welche Systeme sind gefährdet, wo kann ich entsprechende Schadsoftware vermeiden oder wo kann ich sie organisatorisch vermeiden. Es gibt ja immer die Frage, wo kann ich es technisch vermeiden oder wo kann ich es organisatorisch unterstützen. Wenn ich einen alten Windows 96-Rechner habe, für den es keine Patches mehr gibt, muss ich mir was anderes überlegen. Den muss ich wahrscheinlich physisch trennen, weil ich sage, ich kann bei dem gar kein Risiko eingehen. Ich kann den nicht ans Netz nehmen, dafür gibt es keine aktualisierte Schutzsoftware mehr.
Das heißt, wie so viele Normen sagt mit den Normen hier im Wesentlichen, was ich zu tun habe, aber nicht wie ich es zu tun habe. Das heißt, ich bin nicht nur frei, sondern das ist in den meisten Fällen vermutlich auch ein wichtiger Teil der Umsetzung. Reichen, unterschiedliche Maßnahmen auswählen kann, die ich umsetze, um die Anforderungen zu erfüllen, die dann auch den spezifischen Gegebenheiten entsprechen. Zum Beispiel meine Server oder meine Cloud-Infrastruktur schützen. Da sind im Hinblick auf Schadsoftware andere Dinge zu tun oder vermutlich andere Dinge zu tun. Meinen 20 Jahre alten nicht Steuerung und den alten Windows-Systemen, die du zitiert hast.
Genau, und deswegen ist es auch so, dass ich die Norm auch in den Fertigungsbereich an. Wir treffen immer wieder Unternehmen an, wo wir dann vor Ort eine Begehung machen und hier riesige Schränke sind mit ganz vielen Kabeln und wo ich dann feststelle, ja gut, wer hat den Verkabelungsplan denn hier parat? Da wissen wir noch nicht so genau, müssen wir noch nachziehen. Nicht, weil die Kollegen unfähig sind, die könnten das alles machen, aber die haben natürlich auch andere Ziele. Die müssen schauen, dass der Laden läuft. Die wollen gucken, dass hier die Produktion weitergeht und Administration, Verwaltung versuchen sie so minimal wie möglich zu machen. Alles nachvollziehbare Ziele, erstmal nichts Schlechtes. Aber was mache ich denn, wenn was schief geht? Wenn der Kollege, der die Verkabelung gemacht hat und dann vielleicht gerade im Urlaub ist oder im Ruhestand ist, wer weiß denn noch, wie was, wo, wie funktioniert? Das heißt, manchmal sind es einfach so lapidare Themen wie Verwaltung und Organisation, Dokumentation, die einfach im Argen liegen, weil die Mitarbeiter eben mit anderen Schwerpunkten beschäftigen und sagen, ja, Verwaltungskram mache ich später. Aber auch sich gut zu organisieren und so gut zu dokumentieren gehört dazu. Und eben so ein Thema Schadsoftware, dann zu sagen, in der Verwaltung mache ich das, in der Fertigung mache ich das, in der Maschine mache ich das, in der Maschine mache ich das. Wenn wir dem Prüfer dann zeigen, pass auf, das ist das Ziel, das lösen wir zack, zack, zack mit denen den Themen, dann sagt er, okay, habt ihr sie jedem eine Antwort gegeben? Die Norm kann ja nicht ins Detail gehen. Jedes Jahr gibt es 1000 neue Protokolle, 1000 neue Schadsoftware-Themen. Die Norm kann da gar nicht so schnell sein. Deswegen müssen wir uns da mit den Fachleuten in der Produktion unterhalten und sagen, was habt ihr für Sicherheitsmaßnahmen hier im Auge für dieses System? Was bietet der Hersteller beispielsweise an? Was kann ich selbst tun? Und da ist die Norm sehr flexibel. Also keine Angst vor der Norm, die tut nicht weh. Sie zwingt dich nur zu fragen, habe ich meine Hausaufgaben gemacht? Habe ich was für Schadsoftware getan? Wenn ja, habe ich es dokumentiert? Ist es aktuell? Ist es hinterlegt in einem System, wo ich das Ganze sehen kann? Haken dran. Und dann der zweite Punkt, angemessene Sensibilisierung der Benutzer. Das heißt, ich muss dann auch schauen, gut, wer bedient die Maschine? Wer steuert sie? Wer kümmert sich um die Aktualisierung? Was ist das Bedienerteam davon? Sind das alles muntere Leute, die dann sozusagen von der Maschine aus versuchen, ins Internet zu gehen oder da irgendwo ihren Laptop dran stecken oder von anderen Leuten irgendwelche USB-Sticks dran stecken, wo sie nicht wissen, was drauf ist? Also auch hier geht es um den zweiten Teil, diese Sensibilisierung für die Mitarbeiter mitzunehmen. Nicht, weil die jetzt alles zu Cybersicherheitsexperten werden sollen, sondern weil man einfach das kleine Einmaleins zumindest absichern sollte, dass man sagt, was tue ich nicht? Und wenn ich nicht sicher bin, wen kann ich fragen?
Ja, das ist ein guter Hinweis, den du hier gibst. Die Norm scheint ja erstmal sehr gut passend auch für den OT-Security-Bereich zu sein. Und wir wissen ja auch, dass viele OT-spezifische Normen auf der 27001 basieren und dort in bestimmten Bereichen. Bezogen auf die ISO 27001, mögliche Gegenargumente von Betreibern von OT-Infrastruktur, die sagen könnten, die ISO 27001 ist für mein Umfeld nicht passend, weil sie Dinge fordert, die ich nicht umsetzen kann. Du hast schon gesagt, dass in OT-Infrastrukturen häufig die Verfügbarkeit, also dass die Produktion läuft, ist häufig das oberste Ziel und dahinter treten Ziele wie Datenschutz zurück. Sorgt das dafür, also diese spezifischen Anforderungen, dass ich in bestimmten Bereichen die 27001 nicht anwenden kann?
Nichtanwendbarkeit ist ein Märchen. Wir haben nämlich zwei große Stellschrauben, die wir dabei einsetzen können. Zum einen, du hast Punkt 1 immer eine risikoorientierte Vorgehensweise. Also sprich Systeme, die kein Risiko haben, muss ich ja nichts tun. Aber dann muss ich klar sein, was habe ich für ein Risiko? Ist es groß, klein, wie viele Leute sind betroffen, welcher Standort, welche Größe, welche Produktion? Also ich muss mir erstmal selber Gedanken machen, welches Risiko fahre ich hier, um die Norm. Und du hast eine Möglichkeit, mit dem Auditor einen Scope zu besprechen. Um zu sagen, pass auf, die Norm gilt es beispielsweise nur für die Produktion im Werk 1 in Fulda und im Werk 2 in Leipzig. Da sind wir noch nicht so weit, die kann ich noch nicht anwenden, das werden wir uns erst hinarbeiten. Wir machen erstmal nur einen Scope für diesen Standort. Da sind wir sauber, da haben wir unsere Hausaufgaben gemacht, da haben wir moderne Maschinen, alles gut. Und für den anderen Standort, die nehmen wir aus dem Scope raus, die ist dann nicht mit drin. Das heißt, du hast Stellschrauben, einmal Risiko und zum anderen Scoping. was dir hilft, das Ganze anwendbar.
Okay, das ist also sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass es hier keinen Grund gibt, sich der ISO 27001 im OT-Bereich zu verweigern. Und hier, um nochmal positive Argumente zu liefern, wir hatten ja schon angefangen, über den Anhang zu sprechen und die 92 Punkte, die es dort gibt. Da hast du jetzt unter anderem über Schadsoftware gesprochen. Und das ist natürlich ein Riesenthema in der OT, was auch häufig diskutiert wird. Und da hast du aufgezeigt, wie dort die Anforderungen aus der ISO 27001 genau im OT-Bereich umgesetzt werden kann. Was gibt es denn noch für Aspekte? Wir hatten ja im Vorfeld, glaube ich, über drei Beispiele gesprochen und bei allen dreien, die du genannt hattest, habe ich sofort gesagt, Mensch, darüber reden wir in der OT ständig. Was sind denn andere gute Beispiele?
Diese Anforderungen im Anhang sind erstmal so offen formuliert, zum Beispiel in der Anforderung 8.8, da geht es um die Handhabung von technischen Schwachstellen. Technische Schwachstellen gibt es überall, jedes System hat seine eigenen Schwachstellen, alte, neue Systeme und. Und mit jedem Microsoft Patch Day, den ich habe, kommen vielleicht neue Schwachstellen rein, alte werden geschlossen. Was man natürlich auch der Softwareentwicklung ankreiden darf, wenn man sich jetzt mal über Prozesse unterhält in der Softwareentwicklung und was für die OT genau ist, ist ja oft so, dass im Rahmen einer Softwareentwicklung auch Code-Teile adressiert werden, die erstmal keine Schadstoffe haben oder keine potenziellen Schwachstellen, dass aber im Laufe der Entwicklung über die Jahre hinweg vielleicht auch mal andere Code-Teile mit reinkommen, andere adressiert werden, andere rausfallen, die Systeme leben. Und deswegen ist immer die Frage, was habe ich für einen konkreten Schwachstellenpool vor mir? Und hier sagt die 8.8 Handhabung von Schwachstellen, ich zitiere nochmal kurz, es müssen Informationen über technische Schwachstellen verwendeter Informationssysteme eingeholt. Die Gefährdung der Organisation durch derartige Schwachstellen muss bewertet werden und angemessene Maßnahmen zu ergreifen. Das heißt, wenn du jetzt ein Zoo von 100 Maschinen, verschiedene Maschinen, die über 30 Jahre alt verschiedene Elemente der Entwicklung und der Fertigung, dann holst du dir vielleicht von der Maschine hier die Maschine 1, die jetzt 5 Jahre alt ist. Was hat der Hersteller für Hinweise? Was gibt es im Handbuch? Was gibt es vom Hersteller für Themen? Was hat der Bediener erfahren? Was hat der Programmierer erfahren? Was haben wir da geändert? Und es ändert sich ja auch laufend. Das heißt, wenn ich jetzt mal sage, eine Firma hat 100 verschiedene Softwarelösungen in verschiedenen Bereichen, vielleicht 30 in der Verwaltung, 70 im OT-Bereich, weil sie verschiedene Systeme haben. Der eine hat eine italienische Schleifmaschine, der andere hat eine schweizerische Bohrmaschine und was es alles gibt. Und dann wieder einen Schweizer Roboter. Jeder hat seine eigenen Umfeld und jeder hat seine eigene Gefährdung. Das heißt, da mal grundsätzlich die Motorhaube aufzumachen und zu sagen, okay, was habe ich für ein Risiko bei der Maschine, was sagt mir der Hersteller, was sollte nicht getan werden. Dafür brauche ich eine strukturelle Idee, wie verwalte ich denn sowas, wie schreibe ich denn sowas auf. Gehe ich einmal im Monat durch und sage, schaue ich alle Hersteller an und frage, was gibt's Neues. Also diese strukturelle Maßnahme ist ja zum einen das, was man tun sollte oder wo man sagt, ich stelle mir den Newsletter von dem Hersteller ein, dass er mir das Neues zuschickt, dann muss ich nicht selber suchen. Also diese Sammlung von Schwachstellen ist erstmal ein ganz wichtiger Punkt. Das ist auch in der OT, genauso wie in der normalen IT auch immer sowas. Das macht keiner gern, aber es muss halt gemacht werden. Oder man googelt einmal im Monat zu dem Hersteller, was war da, was oder in Medien, was ist in Heise, was ist in Produktionszeitschriften und so weiter. Dann das Thema Gefährdung. Auch hier ist wieder die Frage, was habe ich für ein Risiko? Wenn eine Gefährdung für die Maschine A groß ist, ist für Maschine B vielleicht überhaupt nicht relevant. Gut, Haken dran, die kann ich ausschließen, dann muss ich meine Gefährdung ermitteln und dann kann ich sagen, da muss ich was tun und da muss ich nichts tun. Ist schon mal gut, dann habe ich schon mal 50% der Arbeit weggeschöpft. Gut, Haken dran. Und dann Maßnahmen ergreifen, das heißt potenziell neue Patches einspielen, vielleicht Netzwerksegmentierung aufbauen oder Maschine vom Netz nehmen oder Maschine ausschalten vielleicht auch. Vielleicht ist das Thema so gravierend, dass ich es momentan gar nicht lösen kann, weil auch der Hersteller sagt, haben wir echt keine Lösung dafür. Die Maschine ist jetzt out of production, wir sind nur noch in der Wartungsphase. Wir müssen schauen, was wir überhaupt noch lösen. Und dann müsst ihr euch überlegen, in der OT finde ich einen Workaround, finde ich irgendwo eine andere Lösung, wie ich das mit der Maschine machen kann. Also von daher ist die Norm hier ja auch nicht, was du genau tust, aber du musst dir überlegen, was ist dein Problem und wie kannst du es angehen.
Ja, klingt wieder sehr vertraut und wie Dinge, die man auch in der OT schon seit Jahren hört, als Best Practices sozusagen. Der einzige Aspekt, über den ich hier stolpere, ist das Einholen von Informationen, weil das kann gerade in der OT manchmal schwierig sein, weil ich vielleicht meinen Hersteller gar nicht mehr ansprechen kann diesbezüglich, weil es die vielleicht nicht mehr gibt, weil die Komponente eben nicht mehr gepflegt wird. Gibt es viele verschiedene Gründe. Aber ich glaube, auch da kann man sich dann, da sagt ja nicht, was Einholen bedeutet, dass ich den Hersteller anspreche, was ich vielleicht nicht kann, sondern da muss ich mir dann Unterstützung holen und vielleicht hat jemand anders diese diese Maschine schon mal auf Schwachstellen geprüft und ich habe Informationen aus dritter Hand, aber das kann man eben.
Das hängt ein bisschen an der Problemstellung, wie mache ich denn das? Wenn ich, also beispielsweise fordert die ISO 27001, dass ich eine regelmäßige Überprüfung meines Informationssicherheitsmanagementsystems mache. Regelmäßig im Wording der Norm heißt jetzt nicht alle 5 Minuten nachschauen, ob sich was geändert hat. Aber mindestens einmal im Jahr sollte ich durch alle Kapitel mal durchgehen, hat sich da was getan. Und dann kann ich auch in der OT sagen, ich schaue einmal im Jahr, ob sich zu den Maschinen was getan hat. Und dann muss ich halt mal jemand hinsetzen, den Fuhrpark durchschauen. Wenn ich das nicht tue, gehe ich das Risiko ein, dass ich erst dann nachschaue, wenn es kracht. Dann muss ich sowieso schauen. Das heißt, diese proaktive Maßnahme soll ja dazu dienen, dass du erstens den Patch-Day nicht verpasst, der irgendwo kam. Ja, den haben wir jetzt verschoben, weil in der Produktion durften wir die Maschine nicht vom Netz nehmen. Die musste jetzt 24 Tage durcharbeiten. Wenn ich es wieder gepatcht hätte, hätte ich wieder ein paar Pause machen müssen, hätte ich es vom Netz nehmen müssen. Ich hatte die Zeit nicht in der Produktion. Also ganz normale Prozesse werden ja in der Fertigung damit potenziell torpediert, indem ich eine Maschine ab. Und das will ich natürlich vermeiden, indem ich aber eine strukturelle Maßnahme treffe, dass ich sage, okay, einmal im Jahr schauen wir uns zu jeder Maschine an, ob irgendwas war. 50% tut sich wahrscheinlich nichts, Haken dran, aber ich weiß es auch dann, dass nichts getan hat. Kann ich gut schlafen. Vielleicht hat sich bei 25% etwas getan im Sinne, Update kommt am 1. Januar 2026, wir müssen die neue Maschinenverordnung einhalten, wir müssen dann weißt du schon, es kommt was, du kannst dich darauf einstellen und der andere Punkt ist, 25% der Maschinen, da muss ich was tun. Und diesen Prozess in Gang zu setzen, ist auch teilweise ein Mindset, wo man einfach sagt, ich muss mich darum kümmern, dass der Laden immer aktuell bleibt. Und genauso wie du ein Auto zum TÜV bringst und dann auch alle 2 Jahre die neue Bremsflüssigkeit willst, damit du nicht beim Bremsen irgendwo mal eine Überraschung erlebst, die du nicht brauchst, ist es mit der Maschine genauso, dass du da auch da dein TÜV hast, da kommt auch der TÜV vorbei und prüft vielleicht irgendwelche Geräte, da kommt der Wartungstechniker vorbei. All diese Themen sollten in ein organisatorisches Korsett gepackt werden und ein Informationssicherheitsmanagementsystem kann dir eben helfen, das auch zu dokumentieren, damit du weißt, okay, ich habe die Anforderung 8.7 zum Thema Schwachstellen, die und die Maßnahmen haben wir gemacht, das und das ist das Ergebnis, Haken dran.
Das heißt, da hört man auch raus, dass du dich schon viele Jahre damit beschäftigt und dass dir insbesondere der proaktive Ansatz, das heißt nicht nur den Stempel bekommen initial, sondern dann auch permanent und proaktiv an der weiteren Umsetzung zu arbeiten. Zusammenfassend, was kannst du denn jetzt unseren Zuhörern, die aus der OT-Security kommen, noch einmal empfehlen? Was ist der Hauptnutzen, wenn man die 27001 einführt und sich zertifizieren lässt? Und wie starte ich denn damit? Wie sind denn die ersten Schritte?
Also der Hauptnutzen ist erstmal, dass man sich eine Struktur aufbaut, wie man die Sicherheit sichern kann. Also Sicherheit sichern, vom Wording müsste ich mal was. Aber die Grundidee dahinter steckt, ist ja, wenn ich mich nicht proaktiv damit auseinandersetze, wie ich das organisiere, wird mich irgendwann das System zwingen, wenn es kracht, mich zu organisieren. Und dann habe ich keine Zeit.
Ja, und so wie ich es verstanden habe, ist es organisationsübergreifend. Das heißt, es betrifft alle Bereiche des Unternehmens und ich kümmere mich nicht mehr um die IT, die OT, die Administration, sondern ich kümmere mich automatisch um alle Bereiche.
Wenn ich Netzwerkschwachstellen habe, die potenziell aus der Verwaltung überschwappen in meine Organisation, in der Fertigung, habe ich keinen Spaß. Umgekehrt haben die Jungs da drüben auch keinen Spaß. Also das heißt also, wir sollten immer die Idee, hey, wir wollen die gesamte Firma sicher haben, wir wollen verfügbar haben, wir wollen die Daten richtig haben. Und wir wollen sie vertraulich haben, dann würde ich irgendwelche Produktionsdaten an Dritte gehen, die bauen dann die gleiche Maschine nach, wie wir sie machen.
Absolut, sofort einsichtig. Und ganz kurz zum Abschluss, erster Schritt für Neulinge?
Erster Schritt für Neulinge, erstmal eine Gap-Analyse zu machen. Also man nimmt sich praktisch mal die Norm, schaut sich, was haben wir denn schon getan. Es gibt ja schon einige Sachen, die getan werden, ich muss die nochmal machen. Und bitte keinen elektronischen Datenfriedhof mit irgendwelchen Excel-Charts und Dokumenten. Sucht euch ein ordentliches System, Wiki, wo ihr das unterbringen könnt und keinen Datenfriedhof auf SharePoint oder im Explorer. Ihr werdet nie mehr nachschauen, das wird keiner mehr tun. Ihr müsst mit dem Thema in Zukunft häufiger arbeiten, weil auch Updates kommen und so weiter und so fort und baut euch eine Organisation, die die von vornherein.
Super, vielen Dank. Also starkes Plädoyer für gelebte, proaktive Umsetzung von Sicherheitszertifizierung. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für alle Bereiche, insbesondere auch für den OT-Bereich. Vielen Dank, das war ein sehr guter Einblick und die Diskussion hat, glaube ich, auch für unsere Zuhörer, die mit der 27001-Sanktion. Dankeschön, Klaus.
Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.